Das SWR-Interview der Woche mit Oliver Neuroth im Studio. Und zu Gast ist die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge. Hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
Die vergangenen Monate waren intensiv für die Bundesregierung. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Konsequenzen für unser tägliches Leben bestimmen die Agenda. Dazu noch die Corona-Pandemie. Jetzt beginnt die parlamentarische Sommerpause. Wie sehr brauchen Sie jetzt eine Ferienzeit?
Also ich glaube, wir alle freuen uns jetzt sehr auf die parlamentarische Sommerpause, weil die letzten Monate gefühlt wie im Spurt hinter uns gebracht wurden. Wir sind gestartet als Ampelkoalition und haben gedacht, hervorragend, wir haben einen Koalitionsvertrag, wir haben alles so geeinigt zwischen uns, jetzt können wir mal ins Abarbeiten gehen. Jeder hat sich so auf seine Lieblingsprojekte gefreut und dann kam der Angriff Russlands gegen die Ukraine und alles war anders. Wir mussten in wenigen Tagen dramatische Entscheidungen treffen, auch Entscheidungen, die bisherige Positionen in Frage gestellt haben, das mit unseren Abgeordneten besprechen und sich immer wieder natürlich auch hinterfragen, gehe ich in die richtige Richtung? Also das war eine sehr intensive Zeit, eine sehr anstrengende Zeit und natürlich wissen wir, dass auch der Sommer wahrscheinlich kein ruhiger wird. Deswegen hat jeder von uns, glaube ich, die Hoffnung, dass wenigstens so ein, zwei Wochen Urlaub klappen. Drücken Sie uns die Daumen.
Das tun wir. Sie sitzen ja schon seit 9 Jahren im Deutschen Bundestag, kennen die Parlamentsarbeit also bestens. Aber erst seit rund 7 Monaten sind Sie Fraktionschefin Ihrer Partei, haben also die Fäden in der Hand in der Grünen Bundestagsfraktion mit Britta Hasselmann zusammen. Wie fühlt sich das an?
Also ich habe mich unheimlich gefreut, dass meine Fraktion mir diese Aufgabe zugetraut hat. Es war wirklich, als ich mich beworben habe, so mein Wunschamt, weil ich sehr, sehr gerne in Gruppen zusammenarbeite, 118 Abgeordnete gemeinsam mit Frau Hasselmann zu führen. Das ist etwas, was ja mir, glaube ich, auch sehr liegt und dass wir dann gleichzeitig aber in dieser krassen Zeit die Verantwortung übernehmen mussten. Das war natürlich etwas, wo wir uns beide gefragt haben, neu im Amt und dann direkt mit diesen Herausforderungen konfrontiert zu sein. So, da fragt man sich immer wieder, aber unser Erfolgsrezept war, glaube ich, dass wir so gut im Team zusammengearbeitet haben, dass wir uns sehr gut aufeinander verlassen können. Ich bin ein großer Fan der Doppelspitze, weil ich immer überzeugt davon bin, wenn man mit seiner Partnerin, seinem Partner gut zusammenarbeitet, dann kann man quasi die Kräfte verdoppeln, die politischen Entscheidungen doppelt so gut beurteilen. Und mit Frau Hasselmann klappt das so gut, dass uns das auch durch diese schwierige erste Zeit getragen hat.
Jetzt ist es ja so, dass ich mir es manchmal zumindest vorstelle wie eine große Gruppe, die Sie leiten müssen. Natürlich verschiedene Stimmen, verschiedene Strömungen, verschiedene Meinungen. Frau Hasselmann und Sie, muss ich mir Sie vorstellen, manchmal auch wie Lehrerinnen, die da so ein bisschen für Ruhe sorgen, weil nach außen hin soll ja auch Krawall oder Unruhe nicht dringen. Sprich, müssen Sie da manchmal auch mal auf den Tisch hauen?
Also unser Ansatz ist eher, dass wir sagen, Führung funktioniert dann gut, wenn alle auch überzeugt sind von dem Weg, den wir gemeinsam gehen. Und das bedeutet auf der einen Seite, viel Raum zu schaffen, auch für Diskussionen. Das ist oft der mühsamere Weg, weil er viel mehr Zeit braucht. Aber am Ende der, wo dann auch die Mehrheit der Abgeordneten nicht sagt, wir gehen den Weg mit, weil ihr sagt, wir müssen, sondern weil sie gesagt haben, okay, wir haben alles abgewogen. Auch ihr habt manchmal Zweifel, auch ihr seht, dass jeder Weg Vor- und Nachteile hat und wir verstehen eure Abwägung und wir tragen die Abwägung mit. Das ist so das Konzept, mit dem wir die Fraktion leiten und das ist natürlich bei so einer großen Fraktion noch mal mehr eine Herausforderung. Aber man leitet eine Fraktion ja auch nicht zu zweit. Wir haben stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die für die unterschiedlichen Themen zuständig sind, die natürlich ganz viel auch mit den Abgeordneten kommunizieren. Wir haben unsere parlamentarische Geschäftsführerin und deswegen ist auch das am Ende eine Teamleistung.
Ich könnte mir vorstellen, dass ja einige Entscheidungen in der Bundesregierung in den vergangenen Wochen nicht nur für gute Stimmung in der Fraktion gesorgt haben. Die längere Laufzeit der Kohlekraftwerke im Notfall, die jetzt beschlossen wurde, das ist ja so gar nichts Grünes eigentlich.
Wir standen, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, natürlich vor einer extrem schwierigen Frage, weil insbesondere aus meiner Fraktion die klare Richtung formuliert wurde, wir müssen so schnell es geht unabhängig werden von allen Fossilen aus Russland. Und da stehen wir ja auch in einer Tradition mit uns selbst, wenn man das so formulieren kann, weil wir immer schon darauf hingewiesen haben, dass es nicht nur klimapolitisch schwierig ist, so viel fossiles Gas aus Russland zu kaufen, sondern dass es eine hohe außenpolitische Komponente hat und wir uns erpressbar machen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir von Russland erpresst werden. Deswegen wussten unsere Abgeordnete alle, wenn wir sehr, sehr, sehr schnell unabhängig werden wollen, dann müssen wir kurzfristig auch schwierige Entscheidungen treffen. Und dazu gehört, fossiles Gas einzukaufen in anderen Regionen der Welt. Dazu gehört auch, wenn man in eine Situation kommt, in der Gas knapp ist, dass man eine Entscheidung treffen muss, Kohlekraftwerke noch mal etwas länger zu nutzen, also etwas mehr. Länger wollen wir nicht, den Kohleausstieg wollen wir weiterhin 2030 durchziehen. Und das ist natürlich klimapolitisch etwas, was sehr weh tut, aber wo unsere Abgeordneten vor der Abwägung, kaufen wir doch dann wieder noch mehr Gas aus Russland oder gehen wir für eine kurze Zeit diesen Schritt, gesagt haben, wenn man zwischen zwei schlechten Alternativen wählen muss, dann wählt man die weniger schlechte. Und das ist in dem Fall unabhängig werden von Russland und für eine kurze Zeit dann mehr Kohle.
Billiger und zumindest ohne CO2-Ausstoß könnten ja Atomkraftwerke übergangsweise laufen. Das hat ja auch, gab es ja auch Stimmen in der Regierung, die das gefordert haben. Warum sind Sie dagegen?
Also auf der einen Seite hat Wirtschaftsminister Habeck und auch Umweltministerin Lemke sehr früh gesagt, wir prüfen das noch einmal durch, ob das eine Lösung sein könnte. Und aus verschiedenen Gründen haben sie gesagt, funktioniert das nicht. Da sind auf der einen Seite Sicherheitsfragen, weil die Atomkraftwerke seit 2019 eine Sicherheitsüberprüfung ausstehen haben. Man hat diese Ausnahmeregelung nur erlaubt, weil man dachte, dass die ja jetzt Ende des Jahres dann auch wirklich vom Netz gehen. Und in einer Zeit, wo wir in der Ukraine auch sehen, wie gefährlich Atomkraftwerke sein können. Es gibt Kämpfe um Atomkraftwerke, gerade in der Ukraine. Und in so einer Zeit zu sagen, Sicherheit spielt keine Rolle bei Atomkraftwerken, finde ich schwierig. So, deswegen plädieren wir immer dafür, bei Atomkraftwerken natürlich auch auf die Sicherheit sehr genau zu schauen, solange sie laufen. Das Zweite ist die Verfügbarkeit von Brennstäben, von Uran. Dort sind wir extrem abhängig, wiederum auch von Russland. Und die Betreiber haben auch gesagt, so kurzfristig kann man das nicht ersetzen. Personal ist die dritte Frage. Also all das waren auf der einen Seite Fragen, die geprüft wurden und wo gesagt wurde, das ist kurzfristig gar nicht machbar. Das Zweite ist aber, und deswegen ist es aus meiner Sicht auch eine Ablenkungsdebatte, dass Atomkraftwerke gar nicht Teil der Lösung sind, wenn wir auf die Gasmangelsituation schauen. Weil Gas wird ja im Wärmebereich, beim Heizen zum Beispiel, genutzt und Atomkraftwerke produzieren Strom. Damit könnten die Atomkraftwerke nur die Gaskraftwerke ersetzen, die gerade genutzt werden, um Strom zu erzeugen. Und da hat jetzt vor 2 Tagen ein Forschungsinstitut nochmal ausgerechnet, dass man damit nur 1% des Gasverbrauchs überhaupt ersetzen kann. Also es ist ein unheimlich geringer Anteil mit einer riesen Debatte dahinter und riesen Risiken dahinter. Und dieses 1%, das kann man eben auch durch das Hochfahren der Kohlekraftwerke ersetzen. Deswegen haben wir gesagt, technisch schwierig, riskant und am Ende auch unnötig.
In der Bundesregierung rumpelt es weiterhin an verschiedenen Stellen. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte vom Co-Parteichef der Grünen, von Omid Nuripur, nach den ersten Monaten der Ampelkoalition. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Wo rumpelt es?
Also wir hatten ja durch die Situation des Angriffskriegs Russland ganz viele neue Fragen, die wir auf einmal bewerten mussten. Sei es die Frage, die Menschen leiden jetzt unter hohen Energiepreisen, unter hohen Lebensmittelpreisen, wie entlastet man da richtig? Sei es die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine, sei es eben die Frage der Energieversorgung. Überall mussten wir neu verhandeln. Das war ja überall wie neue kleine Koalitionsverhandlungen. Und dann schauen da 3 Parteien, die aus sehr unterschiedlichen Traditionen kommen und mit unterschiedlichen Perspektiven auf Themen schauen und diskutieren neu. Und das haben wir zum Teil auch öffentlich gemacht. Und dadurch entsteht natürlich der Eindruck, die streiten irgendwie. So, da sagen wir immer, es ist schon sehr, sehr gut, wenn eine Regierung mit einer Stimme spricht. Und da sollten wir auch uns alle natürlich bemühen, auch noch wieder mehr hin zurückzukommen. Auf der anderen Seite finde ich allerdings auch, dass es auch okay ist, dass die Menschen weiterhin verstehen, dass die Grünen nicht die FDP ist. Und umgekehrt, das wäre vielleicht am Ende auch absurd. Deswegen kann man auch mal öffentlich miteinander diskutieren. Wichtig ist, dass wir es am Ende schaffen, gemeinsam zu entscheiden in den relevanten Fragen. Und das haben wir jetzt jedes Mal auch geschafft. Und deswegen ziehe ich da in der Summe eine positive Bilanz.
Eine wackelige Nummer war am Donnerstag ja die Wahl der Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Attermann im Bundestag. Gerade die FDP hatte bei dieser Personalie große Bedenken. Mussten die Grünen da vorab sehr um Stimmen werben in der Koalition?
Also erstmal bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, dass Frau Attermann jetzt gewählt wurde, weil sie aus meiner Sicht wirklich eine Frau ist, die dieses Amt der Antidiskriminierungsbeauftragten sehr stark wahrnehmen wird, die wirklich eine Stimme ist für Menschen, die Diskriminierung erfahren haben. Und wir wollten das aufwerten. Deswegen wird sie zum Deutschen Bundestag auch gewählt. Und wir wollten da mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Ich bin mir sehr sicher, dass Frau Attermann das sehr gut machen wird. Wir haben auf der anderen Seite erlebt, es gab in der Öffentlichkeit recht viel Gegenwind. Allerdings sind da auch viele Zitate aus dem Kontext gerissen worden, die so gar nicht zu dem passen, was sie wirklich in ihren Texten geschrieben hat. Und es gab einige Abgeordnete in der FDP, die gesagt haben, sie können sich das nicht vorstellen, Frau Attermann zu wählen. Das waren allerdings am Ende sehr wenige, die das auch öffentlich klar gesagt haben. Und die FDP hat sie eingeladen in ihre Fraktionssitzung, sich dort auch Zeit genommen, mit ihr zu diskutieren und uns dann das Feedback gegeben, dass sie viele der Abgeordneten dort auch überzeugt hat. Und deswegen haben wir uns noch ein bisschen Zeit genommen, damit sie auch die Chance hat, die Abgeordneten der FDP zu überzeugen. Und das ist dann zum Glück auch am Ende gelungen. Knapp war es unter anderem deshalb, weil sehr viele unserer Abgeordneten wegen Corona in Quarantäne waren und wir die sogenannte Kanzlermehrheit erreichen mussten. Das heißt wirklich die Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und wenn dann Kollegen krank sind, dann zählen sie als Nein-Stimmen. Deswegen wussten wir, unsere Mehrheit wird allein aufgrund der erkrankten Kollegen verdammt knapp.
Aber mussten Sie vorab auch eben auf die FDP-Leute zugehen und sagen, passt mal auf, können wir da nicht doch mit einem Ja rechnen? Also Überzeugungsarbeit gab es die?
Also erstmal hatte das Kabinett Frau Attermann ja schon einstimmig beschlossen und empfohlen. Da waren ja auch alle FDP-Minister dabei. Deswegen sind wir auch erstmal davon ausgegangen, dass die FDP auch voll hinter diesem Personalvorschlag steht. Als wir dann gemerkt haben, dass es einige Abgeordnete der FDP gab, die dann Fragezeichen hatten, haben wir natürlich auch angeboten, für Gespräche, Beratung und Fragen zur Verfügung zu stehen. Das passiert ja auch immer mal wieder in Fraktionen. Die Abgeordneten sind frei. Die können sich auch selber nochmal fragen, möchte ich das tun, was meine Fraktionsspitze empfiehlt. Aber wichtiger war, dass Frau Attermann selbst überzeugt hat. Das kann man ja nicht stellvertretend machen bei einer Personenwahl. Und deswegen hat sie sehr aktiv eigentlich allen demokratischen Fraktionen im Bundestag angeboten, ich komme vorbei, ich stelle mich vor, ladet mich doch sehr gerne ein. Und ich glaube, am Ende hat sie selbst überzeugt.
Bei den Entlastungspaketen, die die Regierung auf den Weg gebracht hat, konnte man ja auch den Eindruck haben, dass sich die FDP an vielen Stellen durchgesetzt hat. Beim Tankrabatt zum Beispiel, den wollte Ihre Partei überhaupt nicht. Sie sind aber mitgegangen als Grüne. Die Grünen wollten eine Übergewinnsteuer, die die FDP überhaupt nicht wollte. Und bisher haben wir diese Steuer also nicht. Warum gibt denn der kleinste Koalitionspartner, die FDP, ein Stück weit den Ton an in der Regierung?
Also das sehe ich komplett anders. Wenn man sich die Entlastungspakete anschaut, zum Beispiel das zweite sehr große Entlastungspaket, wo auch die Senkung der Mineralölsteuer mit drin war, dann sind dort sehr, sehr viele andere Maßnahmen in dem Paket mit enthalten, über die in der Öffentlichkeit aber deutlich weniger diskutiert wird, weil sie deutlich unkontroverser wahrscheinlich waren. Und dann verschwinden die so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber für uns Grüne war in dem Paket extrem wichtig, dass wir Maßnahmen zur Reduzierung des Gasverbrauchs, Energieeffizienzmaßnahmen beschlossen haben. Dort sind wir auch über den Koalitionsvertrag hinausgegangen, was aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt war. Zum Beispiel ab 2024 dürfen keine neuen Heizungen mehr eingebaut werden, die nicht mit 65% erneuerbarer Energien betrieben werden. Komplizierte Regel sagt eigentlich in Short, dass keine neuen Gasheizungen mehr eingebaut werden können. Und das ist gerade jetzt, wo wir auf so eine schwierige Situation zulaufen, nochmal sehr, sehr wichtig, weil die Zahlen der Vergangenheit zeigen, 70% der neu eingebauten Heizungen sind immer noch Gasheizungen. So, das war etwas, wo wir uns stark drauf konzentriert haben, weil wir schon damals gesehen haben, das wird schwer mit dem Gas. Wir haben auch eine Energiepauschale mitverhandelt, wo die Leute 300 Euro kriegen als Unterstützung dafür, dass die Energiepreise steigen. Wir haben das 9-Euro-Ticket mit im Paket gehabt und da erleben wir jetzt, dass das ein Riesenerfolg ist. Die Menschen das total gerne nutzen, viele dafür auch das Auto stehen lassen, ist also auch gut fürs Klima und es erreicht Menschen mit geringem Einkommen besonders noch einmal, weil die nutzen den ÖPNV deutlich öfter als Menschen mit hohem Einkommen. Also war ein ganz breites Paket. Wir haben für Familien was mit da drin gehabt, für Menschen in Hartz IV nochmal einen Einmalzuschlag vereinbart, sodass wir am Ende gesagt haben, das Paket war sehr ausgewogen. Da haben unterschiedliche Koalitionspartner sich wiederfinden können. Und die Debatte über die Übergewinnsteuer, die kam ja dann etwas später, als wir gesehen haben, dass die Mineralölkonzerne eine sehr hohe Marktmacht haben und diese momentan auch ausnutzen. Und die Frage im Raum steht, ob diese Mineralölkonzerne nicht deutlich mehr Gewinne in der Krise gerade machen, als angemessen wäre aufgrund der Einkaufspreise für Öl. Und dort haben wir dann vorgeschlagen, lasst uns die Mineralölkonzerne doch mit in die Verantwortung nehmen, mit in die Finanzierung auch der Entlastung der Bürgerinnen nehmen. Da hatte die FDP Fragezeichen oder wollte keine Steuererhöhung für Mineralölkonzerne. Das ist natürlich schade aus unserer Sicht. Ich halte den Vorschlag weiterhin für sehr gut. Aber Robert Habeck hat ja dann gesagt, dann nehme ich ein anderes Instrument und schlage eine Verschärfung des Kartellrechts vor. Und dort auch das Element, dass man diese Übergewinne kartellrechtlich dann abschöpfen kann. Und das hat Christian Lindner dann ja sehr schnell begrüßt. Das heißt, wir haben da ein bisschen ein anderes Instrument vorgeschlagen, um dasselbe Ziel zu erreichen.
Wie stehen Sie denn dazu, dass durch die bisherigen Entlastungspakete eine Durchschnittsfamilie rund 1.000 Euro pro Jahr sparen kann, ein Durchschnittsrentner dagegen nur 50 Euro?
Ja, das ist etwas, wo wir sehr oft nachgefragt werden. Also erstmal bin ich sehr froh, dass es uns mit Blick auf die Familien gelungen ist, ja tatsächlich fast die gesamten Belastungen, die aktuell da sind, auch abzufedern. Das ist gerade für Familien im unteren Einkommensbereich, die jetzt nicht mehr wissen, wie soll ich die nächste Gasrechnung bezahlen und im Supermarkt sehr anfangen zu rechnen, schon wichtig. Bei den Rentnerinnen und Rentnern haben wir auch Maßnahmen beschlossen, die Rentner unterstützen. Die Abschaffung der EEG-Umlage reduziert natürlich auch die Stromkosten der Rentnerinnen. Das 9-Euro-Ticket oder die Mineralölsteuersenkung, davon profitieren die Rentnerinnen auch. Es gibt auch viele, die von der Erhöhung des Wohngeldes profitieren, wenn sie es denn bekommen. Aber es gibt bestimmte Gruppen, die, weil sie die Energiepauschale zum Beispiel nicht kriegen, weil die nur für Arbeitnehmerinnen war, natürlich weniger Unterstützung an der Stelle bekommen haben. Und ich denke, es ist die gemeinsame Überzeugung der Bundesregierung, dass, wenn wir nochmal Entlastungsmaßnahmen machen, wir sie dann auch stärker nochmal in der Breite machen, weil natürlich auch die Rentnerinnen jetzt von den hohen Gaspreisen belastet sein werden.
Nochmalige Entlastungsmaßnahmen, Sie haben es gerade angesprochen. Einerseits sagen ja Kanzler und Finanzminister, dafür ist kein Spielraum da im Haushalt. Wir haben schon zu viel Geld ausgegeben. Andererseits läuft jetzt die konzertierte Aktion, die Kanzler Scholz ins Leben gerufen hat. Also er sitzt mit Gewerkschaften, mit Arbeitgebern zusammen, mit Experten ebenfalls. Und man möchte nachdenken darüber, wie können wir die Menschen weiter entlasten, was ist möglich. Sie haben auch gerade die Geringverdiener angesprochen, wo was getan werden muss. Was ist denn aus Ihrer Sicht noch denkbar, um die Inflation zu bremsen und ja, den kleinen Mann sozusagen in Anführungszeichen zu entlasten weiter?
Also die konzertierte Aktion ist aus meiner Sicht ein gutes Signal des Kanzlers gewesen, zu sagen, wir wollen jetzt in dieser schwierigen Zeit gemeinsam mit den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern überlegen, was muss man machen angesichts der hohen Inflation. Die hatten jetzt ein erstes Treffen, haben jetzt schon vereinbart, für September soll es ein zweites Treffen geben. Bis dahin erarbeitet man auch nochmal konkretere Ideen. Wir sind erstmal reingegangen mit dem Anspruch zu sagen, wir wollen auch zuhören. Weil wenn man einlädt, sollte man vielleicht nicht direkt sagen, übrigens hier ist unser Plan und bitte macht das. Das ist nicht so eine höfliche Einladung. Jetzt haben die das erste Mal getagt und es gibt ja auch schon öffentliche Vorschläge der Gewerkschaften insbesondere, die darauf gehen, sich die hohen Gaspreise anzuschauen und eine Art Mindestbedarf dann bezahlbar zu machen und darüber hinaus höhere Gaspreise dann mit dem Marktpreis zu versehen. Das ist etwas, was wir uns sicherlich anschauen werden. Darüber hinaus haben wir Grünen immer gesagt, die Menschen mit dem allergeringsten Einkommen, die müssen im Fokus stehen bei den Entlastungen. Das sind Menschen in der Grundsicherung. Da fordern wir, dass es einen höheren Regelsatz gibt, um die Menschen jetzt besser noch zu unterstützen. Wir lesen, dass 16% der Deutschen sagen, sie verzichten auf eine reguläre Mahlzeit am Tag, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Und niemand sollte in diesem Land Hunger haben müssen. Das, finde ich, ist eine ganz klare politische Grundhaltung. Deswegen haben wir da einen Fokus drauf gelegt und diesen Vorschlag auch öffentlich schon gemacht. Und darüber hinaus hoffen wir, dass diese konzertierte Aktion dann zu einem gemeinsamen Verständnis kommt, wo es hingeht. Dafür müssen wir uns aber vielleicht auch noch die Entwicklung im Sommer anschauen. Wir wissen nicht, wie viel Gas am Ende die Speicher füllt bis zum Herbst. Wir hatten gehofft, dass die Gaszufuhr auch aus Russland so lange stabil bleibt, dass wir 80-90% Füllstände haben, um dann einigermaßen ordentlich durch den Winter zu kommen. Jetzt müssen wir da aktuell ein großes Fragezeichen dran machen, ob das noch so funktioniert. Und dann könnten wir nochmal in einer völlig anderen Zeitrechnung sein.
Also Sie sagen, es sind weitere Entlastungen denkbar und schon so ein bisschen in der Mache oder zumindest die Pläne liegen vor. Wie ist denn das dann vereinbar mit der Schuldenbremse, die nächstes Jahr wieder eingehalten werden soll? Sie sind ja auch Wirtschafts- und Finanzpolitikerin. Halten Sie das für realistisch, diesen Plan?
Also das Bundeskabinett hat jetzt gerade einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der die Schuldenbremse einhält in dem, was Sie beschrieben haben. Dort hat der Finanzminister auch gewisse Reserven eingeplant für mögliche Entlastungen. Es kann aber sein, und das müssen wir dann uns alle gemeinsam anschauen, wenn die Gaspreise explodieren, dass das vom Volumen her nicht reicht. Und dann sind wir der Überzeugung, dass der Staat dann die Leute nicht hängen lassen darf, sondern dann dort, wo die Not am größten ist, auch unterstützen muss und dafür die finanziellen Mittel dann auch da sind in einer Krise. Das war in der Vergangenheit immer so. Das haben wir auch in diesem Jahr so gemacht. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine deutsche Regierung dann am Ende sagt, wir sehen, dass da Leute vor uns stehen, die sagen, wir wissen nicht mehr, wie wir mit dem Geld am Ende des Monats klarkommen sollen. Und wir sagen einfach, wir helfen da nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das heißt also, Sie würden sagen, die Schuldenbremse müssen wir in Klammern setzen für nächstes Jahr. Dass die wirklich eingehalten wird, ist nicht ganz fix.
Ich glaube, das kann niemand zu 100% versprechen. Man kann das vorhaben und das haben wir auch vor. Aber die Realität kann einfach sehr schnell eine andere sein. Und dann muss man es anders machen.
Die Bundestagssitzung am Donnerstag dauerte bis etwa 2 Uhr in der Nacht. Diese Bundesregierung hatte sich ja das Ziel gesetzt, dass es so etwas nicht mehr geben sollte. Also Marathonsitzungen, in denen dann vielleicht wichtige Entscheidungen getroffen werden, wenn kaum mehr Abgeordnete mit dabei sind, beziehungsweise ihre Konzentration auch schon so ein bisschen nachlässt nach einem langen Tag. Warum gibt es noch diese Nachtsitzungen?
Wir wollten sie tatsächlich besser vermeiden, weil es wirklich ja die Frage ist, wie gut diskutiert man um 1 Uhr nachts noch Themen. Deswegen haben wir versucht, über die Tagesordnung des Bundestags so ein bisschen Druck rauszunehmen, mittwochs länger tagen und dafür donnerstags, das war immer der Tag mit den Nachtsitzungen, weniger tagen. Das war das Ziel. Ich würde sagen, mit Blick auf die Vergangenheit sind wir schon besser geworden, weil es war irgendwie dann 1.45 Uhr, 2 Uhr, als es geendet hat. Früher war es auch mal 4, 5 Uhr, als wir fertig waren. Das sind schon 3 Stunden, die wir gespart haben. Aber traditionell ist es vor der Sommerpause so, dass die Regierung und das Parlament versuchen, noch alles, was an Gesetzen da ist, dann auch schnell abzuschließen, weil dann kommen ja eine ganze Reihe an Wochen, wo das nicht gemacht werden kann. Und deswegen ist die Tagesordnung dann immer am längsten. Und dann braucht ja jeder Tagesordnungspunkt doch auch die angemessene Zeit zur Debatte. Und dann wird es irgendwann mitten in der Nacht. Das liegt schon daran, viele denken ja, Abgeordnete arbeiten gar nicht so viel. Das Gegenteil ist meistens der Fall. Ja, am Ende müssen wir so lange arbeiten, bis alles fertig ist. Das ist dann so der Grundsatz.
Familienfreundlich ist das ja dann nicht, ne?
Nee, also diese Tage sind wirklich gar nicht familienfreundlich. Und deswegen fragen wir uns natürlich auch weiterhin, ob wir da noch besser werden können. Wir haben so ein paar Verbesserungen schon erreicht. Im Bundestag gibt es immerhin ein Still- und Spielzimmer mittlerweile, wo man kleine Kinder mit hinnehmen kann. Auch Mütter sich zum Stillen zurückziehen können. Dass die Kolleginnen, die vor mir Kinder bekommen haben im Bundestag, die suchten dann immerhin dringend nach irgendeinem Raum. Und manche haben sich in den Raum der Andacht und Stille gesetzt, den Gebetsraum des Bundestags, und haben gesagt, gut, das ist jetzt irgendwie eine Uminterpretation des Wortsinns. Aber wenn es keinen anderen Raum gibt, sitze ich eben hier. Das zum Beispiel hat sich schon verbessert und dadurch erleichtert es man ein bisschen. Aber es ist immer noch ein Job, der nicht leicht vereinbar ist.
Wo wir beim Schlagwort Familie sind, gerade sorgt ja die Hochzeit von FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner für viele Schlagzeilen. Die einen sagen, rauschendes Fest auf Sylt in Krisenzeiten, das geht ja gar nicht. Die anderen sagen, das ist eine Privatsache und das soll er ruhig mal machen. Wie stehen Sie dazu?
Also erstmal gratuliere ich Christian Lindner ganz herzlich. Ich finde, eine Hochzeit ist etwas Wunderschönes. Wenn zwei Menschen entscheiden, dass sie diesen Schritt gehen, dann ist das einfach toll. Und deswegen würde ich mich auch freuen, dass die Debatte öffentlich da an der Stelle auch so ein bisschen herzlicher wäre. Und ich glaube, dass niemandem geholfen ist, wenn man in solchen schwierigen Zeiten sagt, dass Heiraten etwas ist, was man nicht mehr machen kann. Also das entspricht, glaube ich, nicht dem Bedürfnis der Menschen. Und es wäre jetzt auch nicht notwendig, ehrlich gesagt, sondern das ist doch auch was Schönes, wenn sich zwei Menschen in diesen schwierigen Zeiten für so etwas wie Liebe entscheiden.
Das SWR-Interview der Woche. Heute mit der Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.